hereinspaziert, Herr Warnecke.
Schönen guten Abend, Herr Flügge.
Herzlich willkommen, Herr Warnecke, auch herzlich willkommen an unsere Hörenden, an alle Hörer und Hörerinnen.
Was war das? War das Hörenden oder
ja, ich habe es mal ausprobiert. Nee, ich habe es mal ausprobiert, aber es kam mir selbst noch so
schwer. Hörenden oder haben Sie HörerInnen gesagt?
Nee, ich habe Hörenden gesagt.
Hörenden.
Also es ist dann quasi das Neutrum, aber es kam mir auch so schwer über die Lippen, dass ich nochmal nachgelegt habe
mit Hörerinnen und Hörer. Hörende?
Dazu machen wir auch nochmal eine extra Folge. Uns bewegt, und ich kürze das jetzt einfach ab, weil uns sehr viel, weil wir uns sehr viel Zuschriften erreicht haben zu unserer letzten Episode, nämlich zu Currywurst und Pommes. Herr Warnecke, Sie können sich erinnern, da gab es ein bisschen unstrukturierte Einwürfe von Ihnen. Wir wollen das heute nochmal ein bisschen aufarbeiten. Inhaltlich war es ja ein guter Aufwurf, den Sie da getan haben, aber jetzt wollen wir es nochmal in aller Kürze durchstrukturieren. Was hat es mit Currywurst, Pommes und den Mieten in Deutschland auf sich?
Ich erinnere mich jetzt an den Teil mit dem Frittieren, dass ich das gerne frittiere, aber das meinen Sie nicht.
Nee, Ihre persönlichen Vorlieben für frittiertes Essen, die wollen wir jetzt nicht nochmal heute irgendwie ausbreiten. Ich würde gern, auch wenn es Ihnen schwerfällt, zurück zu den Fakten.
Zurück zu den Fakten, ja, klar. Dafür bin ich ja bekannt, dass mir das schwerfällt. Aber gut, nein. Der Hinweis oder der Vergleich war schlicht und ergreifend, wie bewegen sich Preise in unregulierten Preismärkten derzeit oder Märkten? Und wie bewegt sich der Mietpreis, den ich eben nicht mehr als freien Markt sehen würde, wird ja gerne gesagt, als Begründung, warum wir mehr gesetzliche Regulierung brauchen, sondern als sehr reguliert. Und da war dieses Beispiel eben der Pommespreis. Und in der Tat, jetzt habe ich die Zahlen hier nochmal vorliegen.
Also ich darf mal einwerfen, das sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt, abgerufen am 24.04.2024 um 15.36 Uhr und 3 Sekunden.
15.26 Uhr.
26 und
ja. Ich glaube, die ändern sich auch nicht mehr, weil die ja.
Meinen Sie, die haben sich zwischen 26 und 36 vielleicht nochmal geändert?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, die können sich auch jetzt nicht mehr ändern. Die werden, müssten eigentlich, wenn das Statistische Bundesamt sauber arbeitet, wovon ich ausgehe, unverändert
genau.
sein.
Genau. Also, wir haben jetzt hier die Preisentwicklung einiger ausgewählter Güter vor uns. Dazu zählen Bratwurst, Pommes frites, Ketchup, Mayonnaise, Speiseeis, Pizza, Quiche oder ähnliches. Sandwich, Wrap oder ähnliches, Cola-Getränk und Netto-Kaltmieten. Tatsächliche Netto-Kaltmieten.
Das heißt also, ich stelle fest, Sie können ablesen.
Ja, also hervorragend. Bleiben wir bei den
Fakten.
Mein
Kompliment, ja.
Bleiben wir bei den Fakten.
Fangen wir mit der Bratwurst an. Der Zeitraum ist ein bisschen anderer, als ich ihn hatte, weil ich ja über 8 Jahre noch geguckt hatte. Denn das war ja der Betrachtungszeitraum, den die SPD beim Mietspiegel haben möchte. Hier ist das Jahr 2020 als Basisjahr, also Index 100. Und dann die Steigerungen im Jahr 21 104,1 und es geht dann hoch bis zum Jahr 2023 auf 127,3, woraus das Statistische Bundesamt für den Zeitraum 2020 bis 2023 eine Preisentwicklung von 27,3% plus bei Bratwürsten feststellt.
Also ich stelle auch fest, Sie können auch ablesen, aber ich fasse nochmal zusammen. Wir haben von 2022 bis 2023 kosten die Bratwürste grob ein Viertel mehr.
Genau so ist es.
Und Pommes, Ketchup und so, da liegen wir sogar bei mehr als 50%. So, wir haben eine massive Preissteigerung in diesem Lebensmittelsegment, insbesondere von verarbeiteten Lebensmitteln. Das ist auch mal wichtig zu sagen. Und demgegenüber, Netto-Kaltmiete, haben wir einen Anstieg von 2020 auf 2023. Jetzt dürfen Sie noch mal vorlesen.
Von 5,4%. Also weit unterhalb dessen, was Grundnahrungsmittel an Preissteigerung erfahren haben. Ein Bruchteil eigentlich nur. Und da sieht man ja auch, kann man sagen, ich könnte sagen, private Vermieter sind entgegenkommend und erhöhen die Mieten nicht. Andere können sagen, liegt am sozialen Mietrecht. Warum auch immer. Auf jeden Fall ist die Behauptung, wir hätten gerade beim Thema Mieten eine Preisexplosion.
Exorbitante Preissteigerung.
Einfach falsch.
Passt nicht mit den Zahlen zusammen.
Es ist einfach falsch. Ich sehe natürlich, und das ist ganz wichtig, aber auch für eine Differenzierung, dass die Wohnnebenkosten in der Zeit gestiegen sind. Und Mieter zahlt natürlich an seinen Vermieter erstmal die Miete und die Nebenkostenvorauszahlung.
Das ist aber das, was wir dann an den Versorger und so weiter, genau. Grundsteuer und so.
Aber dann muss man eben die Energiepreise betrachten und sich darum kümmern, dass wir günstige Energie im Land haben, aber nicht sagen, ich brauche eine Mietpreisregulierung. Das ist eben das Entscheidende.
Aber was sagen Sie denn dazu, wenn jetzt allenthalben in den Zeitungen steht, Immo-Scout-Studie, Immonet-Studie, Immo-Welt-Studie von den großen Portalen. Die Mieten steigen exorbitant im zweistelligen Bereich an.
Das gibt bei mir sofort scharfe Kritik. Ich bin auch mit den beiden Spitzen-CEOs sowohl von Immonet als auch ImmoScout deswegen immer wieder im Clinch, auch im persönlichen Gespräch. Jede Pressemitteilung dieser Art, die die rauswerfen, die schreiben auch persönlich auf Social-Media-Portalen dann das Ganze, damit man möglichst viel Sichtbarkeit hat. Die wollen Werbung für ihre Unternehmen machen, das sei jedem gegönnt. Aber Werbung machen, indem man nicht sachlich informiert.
Warum ist es nicht sachlich informiert, wenn die schreiben 20% in München, 30% in Stuttgart?
Ja, weil wir ja hier sehen, die Mieten.
Aber wie kommen die auf die Zahlen?
Weil die nicht die Mieten betrachten. Da schreiben sie nur in die Überschrift rein oder in den Text, es ging um die Mieten. In Wirklichkeit betrachten sie aber die Angebotspreise ausgewählter Objekte auf ihren Portalen. Was ja noch nicht mal repräsentativ für überhaupt alle Angebote ist. Geschweige denn, dass die Preisentwicklung unter Angeboten in irgendeiner Korrelation zu der tatsächlichen Netto-Kaltmiete steht.
Also es ist selbstverständlich also nicht wissenschaftlich, also das will ich schon gar nicht ansetzen, aber es ist letztendlich auch, was den Markt betrifft, keine halbwegs
substanzielle. Falsch. Und es ist eben etwas, das hauen die als Pressemitteilung raus und dann wird das abgedruckt oder
in den
Nachrichten.
Geht
das
viral
ist so,
sozusagen.
Ist ja schließlich ein großer Skandal und da muss was gemacht werden. Und das ist das, was man, dem muss man immer wieder entgegentreten. Und es führt ja dazu, dass in der Politik kaum jemand dem widersprechen mag, dieser Pauschalaussage, die Mieten würden explodieren. Das ist ja so etwas, wir alle wissen ja, das wird dann schon vorangestellt von jedem Politiker aller Couleur, wir wissen ja, die Mieten explodieren und Wohnen ist kaum noch mehr bezahlbar. Und das müssen wir zurückführen und deswegen können wir da auch gerne in jeder einzelnen Folge zu Beginn drüber reden.
Okay. Ich kann nur allen Hörerinnen und Hörern, allen Hörenden empfehlen, folgen Sie Kai Warnecke auf LinkedIn, dann erleben Sie das auch mit. Wie haben Sie gesagt, Spitzen-CEOs?
Ich würde einfach mal sagen,
den Führungspersonal CEOs, von den Wohnungsportalen in den Kommentarspalten Zunder gibt. Und wir halten fest, Bratwurst, Pommes, Ketchup und Mayo sind bis zu 50 oder mehr als 50% in den letzten 3 Jahren sind die Preise gestiegen. Bei den Mieten sind es 5,4%.
Ja, genau. Vielleicht können wir diesen Zettel auch noch verlinken oder die Tabelle, falls die Leute uns das
nicht glauben. Wir können gerne sozusagen zum Statistischen Bundesamt in den Shownotes verlinken.
Da ist es ja auch zu finden.
So. Vielen Dank für die Klarstellung. Wir hatten, wie gesagt, viele Zuschriften von endlich sagt's mal jemand bis der möchte uns so einen Bären aufbinden. Letzteres kann ich grundsätzlich erstmal von der Gefühlslage verstehen. Sie haben es aber klargestellt. Wir kommen zu einem anderen Thema. Und zu dem eigentlichen Thema unseres heutigen Gesprächs. Die Europawahl steht an. In Kürze. Können Sie mir eigentlich die deutschen Spitzenkandidaten der Parteien zur Europawahl sagen? CDU?
Müsste Ursula von der Leyen sein.
Ist auch.
Obwohl sie nicht zur Wahl steht als Abgeordnete für das Europäische Parlament. Aber sie ist formell Spitzenkandidatin.
CSU?
Müsste Manfred Weber sein.
Ist auch richtig.
Glück gehabt.
SPD?
Ist Katharina Barley.
Auch richtig. FDP? Ist, glaube ich, ganz einfach.
Das ist Frau Strack-Zimmermann.
Die hat ganz schön viel TV-Time momentan. Die Grünen?
Terry Reinke?
Habe ich auch heute Morgen auf dem Plakat gesehen. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. AfD?
Die sind ja gegen Europa.
Die treten trotzdem an mit dem Russenspion?
Ach, wunderbar. Noch besser. Ein Russenspion, der gegen Europa ist.
Den übergehen wir jetzt einfach. Die Linke?
Ja, sind sehen zwei. Sie mal, das ist, also
die eine hat man Parteien Schiff, der eine Mitte hatte ich. Eine hat man Schiff gefahren im Mittelmeer.
Ach, die Kapitänin. Ja.
Carola
ja,
Rakete und Martin Schirdewan.
Das ist ein Pseudonym oder?
Nee, die heißt wirklich so. Also Rakete auch mit CK. Rakete.
Rakete.
So. Okay. Bündnis war Sarah Wagenknecht.
Hat die auch schon einen Spitzenkandidaten?
Ja, zwei sogar.
Okay. Muss ich auch passen.
Untersuchungsausschuss, Cum-Ex, Vertreter der Linken.
Oh.
Italienischer Einwanderersohn.
Di Fabio?
Das ist ja der ehemalige Verfassungsrichter. Fabio Di Masi.
Fabio Di Masi, ja.
Und
ja,
Thomas Geisel. Kenne ich gar nicht. Dachte, es wäre mal ein Innensenator in Berlin gewesen von der SPD.
Sagen,
aber
ja.
Ist er wahrscheinlich nicht.
Ist er zum BSW rüber?
Nein.
Okay.
Wir gehen nach Brüssel. Und da gab es jetzt.
Ich bin jetzt erstmal, also dafür, dass das nicht vorbereitet ist, dass ich darauf gekommen bin, bin ich erstmal ganz begeistert.
bist schön, dass sie begeistert von sich selbst sind. Ich teile das jetzt.
Ich muss auch sagen,
teile das gerade nicht. Aber
den Podcast ist eigentlich beenden. Alles schön, wunderbar. Ja.
Kommen wir zurück zu den Fakten.
Ja.
Die Europäische Kommission, und das hat uns jetzt auch in diesem Zuge, wir reden gleich auch nochmal über die Sanierungsrichtlinie, die EPBD, aber ich möchte so einen aktuellen Fall sozusagen voranstellen. Die Europäische Kommission hat kürzlich einen Riesenbestand von Bürogebäuden, von Gebäuden in Brüssel an den belgischen Staat für Unsummen verkauft.
800 Millionen Euro.
880 Millionen Euro.
880 sogar, okay.
So, die Geschichte könnte irgendwie alltäglich sein, aber die politische Dimension ist viel größer. Warum? Auch jetzt in diesem Zeitgeschehen rund um die Sanierungsrichtlinie.
Genau, also aus meiner Sicht handelt die Europäische Kommission da frei nach dem Motto, oh, jetzt haben wir den Eigentümerinnen und Eigentümern so viele Pflichten auferlegt, also auch uns, da werden wir mal schnell reagieren und stoßen die Gebäude ab, die schwierig zu modernisieren sind. Wenn man nämlich mal guckt, welche Gebäude verkauft werden, das ist natürlich nicht das Barlaymont, das ist das Gebäude, wo die Tagesschau immer
vorfilmt. Ich habe mir die Liste auch angeguckt, aber die Gegenden sind alle eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, ist alles gute Lage. Es sind 20 oder 22, ich weiß nicht mehr so genau, Gebäude für 880 Millionen.
23.
Merkt man ja, es sind gewaltige Summen, also alles Top-Lage.
Aber die sind auch riesig groß, ne? 300.000 Quadratmeter.
Ja gut, aber es sind alles Gebäude innerhalb einer geschlossenen Bebauung. Also genau der Gebäudetyp, den auch viele private Eigentümer, natürlich nicht in der Größe, links und
aufgeteilt,
rechts andere Gebäude,
Teil,
vielleicht ein Innenhof, alte Fassaden, 50, 70, 100 Jahre alte Gebäude. Genau die Gebäude, die man unfassbar schwierig energetisch modernisieren kann, die stößt die Europäische Kommission mal
also eben ab. Angst vor ihrer eigenen Richtlinie.
Ich glaube, die wissen haargenau, was sie da angerichtet haben und dass sogar bei der Europäischen Kommission das Geld dafür nicht reicht, das Ganze zu modernisieren, dann wird eben mal lieber verkauft.
So, und jetzt hat der belgische Staat den schwarzen Peter. Nämlich, was muss der jetzt infolge der EPBD, der Sanierungsrichtlinie, tun?
Wenn die Gebäude zu den schlechteren gehören, wird das Land Belgien in die energetische Modernisierung einsteigen müssen. Und zwar nicht unerheblich. Interessanterweise haben die ja dasselbe Problem wie andere private Eigentümer auf. Die müssen jetzt also auf die Vorbereitung und die Wärmeplanungsmaßnahmen der Stadt Brüssel oder auch gerade der Region rund um Brüssel warten. Und dann wollen wir mal sehen, wie gut die das hinbekommen. Aber dass die Kommission sich sozusagen selbst befreit, indem sie sagt, wir lassen Eigentum sein, ist für mich erstmal so ein Armutszeugnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich müssen die mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir probieren das jetzt mal aus, gucken, was es kostet und haben dann ein Bild von der Realität. Und das lassen die einfach sein.
Gleichermaßen haben Sie ja bei der Verabschiedung in der EU-Kommission gesagt, wir haben das Schlimmste verhindert. Ne? Ja. Also Haus und Grund war auch aktiv in der Begleitung der Richtlinie und Sie haben gesagt, es hätte schlimmer kommen können. Was wurde denn eigentlich verhindert?
Also verhindert wurde, das ist auch aus meiner Sicht, ich will gar nicht sagen ein Erfolg, sondern es war absurd, der Gedanke. Verhindert wurden vor allen Dingen die Minimum Energy Performance Standards.
Das heißt, MEPS, kurz gesagt.
MEPS, genau. Die Vorgabe aus Brüssel, die untersten beiden Energieeffizienzklassen an Gebäuden
G und
durch
H.
Änderung der Gebäudehülle so zu verbessern, dass sie in höhere Klassen kommen. Dann gibt es ja eine Neueinteilung und immer weiter. Das heißt, es wäre
auf dieser Skala von A bis H würde quasi das Ende von G und H würden die Werte dieser Einordnung verschoben. Also
die Einordnung sollte verschoben werden und zwar erstmal so, dass in jeder dieser beiden schlechtesten Klassen jeweils 12,5% des Gebäudebestandes liegen.
Ja.
Also nicht, ob die objektiv schlecht sind,
schon klar.
Sondern einfach, dass sie reinfallen. Das bedeutet, ein Viertel des Gebäudebestandes wäre in diese beiden untersten Klassen gefallen und hätte dann bis 2027 bzw. 2030 so modernisiert werden müssen, dass sie in einen zu dem Zeitpunkt mindestens hineinfallen. Und dann wäre die Skala neu angesetzt worden und hätte man wieder die untersten 12,5% genommen. So, das Problem dabei ist, dass die Richtlinie der Europäischen Union ausschließlich die Gebäudehülle anguckt, aber nicht die Energieversorgung des Gebäudes. Das heißt, das elementare Zusammenspiel von Heizung und Gebäudehülle hat es in dieser Richtlinie oder gibt es in der Richtlinie nicht, weil, wie der Name schon sagt, es ist eben eine Gebäuderichtlinie.
Also es ist sozusagen eine Sanierungs-Renovierungsrichtlinie.
Zwang, genau. Ja. Und dann war auch noch vorgesehen, zunächst in der allerersten Stufe, dass alle Gebäude, die diese Vorgaben nicht erfüllen, weder verkauft noch vermietet werden dürfen. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Es hätte bedeutet, das wäre ja auch zeitlich, das ist ja das Absurde daran, zeitlich überhaupt nicht machbar gewesen, das umzusetzen. Dafür haben wir keine Handwerker, dafür ist kein Geld da, da fehlt in Teilen die Technik zu. Nichtsdestotrotz wäre dann ein Vermietungsverbot oder Verkaufsverbot auf den Markt.
Was es ja in Frankreich, habe ich kürzlich gelesen, schon gibt.
Ja, Riesenprobleme da. Die sind kurz davor, das wieder auszusetzen. Das ist ein Maß an ja, Planwirtschaft, nach dem Motto, wenn wir hier hinschreiben, die werden dann modernisiert, dann wird das schon alles funktionieren. Aber witzigerweise fallen weder Materialien noch Handwerker vom Himmel.
Gleichermaßen ist es so, Sie haben gerade gesagt, es wird nur die Gebäudehülle in den Blick genommen und nicht die Versorgung. Jetzt gibt es ja bei der Versorgung nicht nur gesetzlich, sondern auch tatsächlich einen Stopp. Also es werden die Wärmepumpenbestellzahlen liegen auf dem Tiefstand. Ist so Sand im Getriebe, ne? Bei der Energiewende im Gebäudebereich. Was muss da jetzt passieren?
Ja, das Sand im Getriebe ist letztlich genau aus diesen Punkten. Wir unterhalten uns hier gerade bei der Gebäudehülle über europäische Vorgaben, die aber der Bundesgesetzgeber umsetzen muss. Wir haben bei der Frage des Einsatzes erneuerbarer Energien, zum Beispiel Solar, jetzt sowohl Landesregierungen, die aktiv sind, als auch die Bundesregierung, die mit dem Solarpaket um die Ecke kommt. Wir haben das Heizungsgesetz, auch wieder von der Bundesregierung. Und wir brauchen eine Wärmeplanung, die Städte und Gemeinden umsetzen sollen. Es ist eine derartig unübersichtliche Situation, dass der Gebäudeeigentümer, der einfach nur eine Heizung kaufen will, überhaupt nicht
völlig
wissen kann.
Ist.
Überfordert finde ich an der Stelle sogar diskriminierend. Es ist eine solche Kakophonie, die da von den ganzen staatlichen Stellen herrscht, dass man einfach nur sagen kann, man kann doch nicht von jemandem erwarten, dass er erstmal ein Studium absolviert, um hinterher, ein Studium der Gesetze da, um hinterher zu wissen, was er einbauen kann.
Aber jetzt, das ist doch lächerlich. Jetzt, sind wir natürlich bei Haus und Grund, gucken wir insbesondere auf den privaten Eigentümer, aber kommen wir mal zurück zu unserem Beispiel mit dem belgischen Staat und den 23 Gebäuden. Wie schlagen sich denn die öffentlichen Eigentümer?
Na, die sind ja noch schlechter dran. Also die öffentlichen Gebäude hinken ja nun noch mehr hinterher. Die sollen jetzt natürlich auch nach der EPBD vorangehen und dann lassen wir uns überraschen. Ich glaube nicht, dass die öffentliche Hand es schafft, ihre Gebäude rechtzeitig energetisch zu ertüchtigen.
Und
da nehme ich auch gerne Wetten an.
Ja.
Ja. Flasche Wein?
Nee,
wetten Sie auf den Staat?
Herr nee, Flügge? Ich wette
mit Ihnen. Als Berliner sind Sie doch überzeugt von der Schlagkraft
weder
der
Verwaltung. Weder das noch würde ich irgendwie mit Ihnen wetten, weil ich glaube, das hat keinen unguten.
Das finde ich jetzt nicht. Das hat neulich auch hier Senator Gebler hat auch Wetten abgelehnt. Fand ich sehr traurig.
Mit Ihnen?
Ja. War auch bei so einem Podcast. Können wir verlinken. Wollte ich mit ihm wetten, weil er so überzeugt war, dass er die Wohnungen auf dem Flughafen Tegel so schnell fertig bekommt. Wieso wette ich gegen, aber wollte er nicht einschlagen. Warum wohl?
Wir lassen das so stehen. Was wäre denn, wenn Kai Warnecke, der Bundesbauminister, beziehungsweise der Wirtschaftsminister und irgendwie Bauminister wäre in so einer Querschnittsaufgabe, was wäre denn der Königsweg für den klimaneutralen Gebäudebestand?
Also wir gehen erstmal davon aus, dass man es über den Preis und ohne Ordnungsrecht regeln kann, damit der Preis nicht zur Armut führt, parallel dazu Einführung des Klimageldes. Die Voraussetzungen sind ja jetzt wohl auch im BMF klar, es wäre also denkbar. Und dann völlige Freiheit für die Menschen, wie sie diesen Zustand der Klimaneutralität erreichen wollen. Bis 2045.
Aber müsste irgendwie ja auch befristet sein, ne?
Ja, 2045 oder 50, was auch immer da ist.
Ja.
Und dann kann das Ganze losgehen. So, und dann kann man gucken. Und dazu eine vernünftige kommunale Wärmeplanung, die eine echte ist. Nicht die Pseudoplanung von Frau Geiwitz, die jetzt sagt, ihr müsst zwar schnell fertig werden.
Warum ist denn die jetzt wieder falsch, die kommunale Wärmeplanung?
Nein, Vorsicht. Ich habe gesagt, die von Frau Geiwitz ist falsch. Nicht grundsätzlich. Grundsätzlich ist es richtig, dass eine Kommune sagt, die und die Straße, das und das Gebäude wird mit der und der Energie
versorgt. Verstanden. Und was sagt Frau Geiwitz?
Macht mal schnell fertig, aber ist dann auch nicht verbindlich. Das heißt, die Kommunen, die natürlich jetzt unter einem extremen Zeitdruck stehen, die müssen ja Mitte 27 müssen die Großstädte fertig sein, die können sich im Prinzip jetzt hinsetzen und mal so tralala eine Planung fertig machen. Wenn dann der Eigentümer sich darauf verlässt, guckt er eine Röhre, weil nämlich im Gesetz von Frau Geiwitz drinsteht, ist unverbindlich. Also eine Planung.
Also es ist eine Phantomplanung.
Ja. Da fehlen Ihnen die Worte.
Da fehlen mir echt die Worte. Kommen wir zurück zur öffentlichen Hand. Nämlich auch in Berlin wurden Wohnungen kürzlich gekauft. 4.500. Das stimmt doch.
4.000. Ja. 4.000. Und ich hätte gerne mal eine Bewertung von einem Berliner. Gute Entscheidung gewesen.
Da will ich mich raushalten. Ich wollte Sie jetzt erstmal dazu fragen. Also der Aktienkurs der Vonovia ist wahnsinnig gestiegen danach.
Ja, Überraschung. Ja. Das waren ja auch die ganzen Top-Qualitätswohnungen durchsaniert und.
Ja, sagen Sie mal was zu dem Bestand, den Berlin gekauft hat. 4.500 Wohnungen in Lichtenberg.
Ja, da hat sich die Vonovia, die ja, das muss man auch dazu wissen, aufgrund der gesamten Marktlage für Wohnungsunternehmen derzeit einen schwächelnden Aktienkurs hatte, hat sich jetzt erstmal Geld besorgt. Deswegen, der Hauptgrund ist deren Aktienkurs gestiegen.
700 Millionen.
Ja, so, jetzt haben die erstmal wieder Flüssigkeit, also sind wieder flüssig, wie man so schön sagt, und können als Unternehmen weiter gut agieren. Und das wurde honoriert. Das Land Berlin hat jetzt diese 4.500 Wohnungen mehr mit reichlich Sanierungspflichten. Geld hat man natürlich nicht mehr. Das fehlt einem jetzt. Und in Berlin ändert sich selbst gar nichts, weil die Wohnungen vorher bezahlbar waren, hinterher bezahlbar waren. Ist ja soziales Mietrecht da, kann man jetzt auch nicht nach oben schrauben, die Preise. Wer da drin wohnt, wohnt da drin und neue Wohnungen gibt es keine.
Hat nichts gebracht?
Doch, Vonovia hat einen gestiegenen Aktienkurs und 700 Millionen mehr in der Tasche. Und das Land Berlin muss jetzt irgendwie versuchen, nochmal 4.500 Wohnungen extra energetisch zu modernisieren.
Die müssen jetzt auch hochsaniert werden.
Ja, da wird nichts passieren. Wissen wir doch alle.
Und das Land Berlin hat das Fernwärmenetz gekauft?
Ja.
Was sagen Sie dazu? Ihre Augen
drehen schon. Also ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass wir jetzt noch 7.000 neue Stellen ausschreiben, um das Ganze zu betreiben. Dann wird natürlich der Fernwärmepreis durch die Decke gehen. Dann stellt irgendjemand fest, dass Wohnen teurer geworden ist, Klammer auf, wegen der Fernwärme, nicht wegen der steigenden Mieten, Klammer zu, und schreit dann nach einer Mietpreisbremse.
Frau Giffey hat aber gesagt, das Fernwärmenetz kommt nach Hause.
Ja, jetzt habe ich auch eine kleine Träne im Auge. Vor Freude. Ich bin gerührt.
It's coming home, ja. Fernwärmenetz ist coming home.
Also ich muss sagen, das ist der Moment, wo ich Engländer werden möchte. Ja, also Football kann ich mich dann auch noch ein bisschen dran erfreuen, aber Fernwärmenetz ist coming home.
Apropos, in einem Monat
muss schon leidensfähig
sein.
In einem Monat
beginnt die Europameisterschaft in Deutschland. Haben Sie Karten?
Also sage ich ganz offen, ich hatte mich mal bei der WM 2006, war das glaube ich, um Karten beworben. Hatte dann auch welche in diesem Lotterieverfahren für ein Spiel, Ukraine gegen Italien. Und wenn man jetzt weder für eine noch für die andere Mannschaft mitfiebert, dann ist das schon ziemlich langweilig in so einem Stadion. Vor dem Hintergrund, muss ich sagen, habe ich daraus gelernt. Also
Sie gucken zu Hause bei Bratwurst, Pommes und Currywurst zu überteuerten Preisen.
Ich sage jetzt nicht, wie ich... Ich befürchte, das war jetzt schon, also seit 2006 ist meine
Fußballbegeisterung hat massiv abgenommen.
Ich bin älter geworden, ja.
Also, vielen Dank, das kann ich absolut
und
bestätigen.
Pommes, ohne das jetzt wieder hochwärmen zu wollen hier, ja, sehr gerne, aber ob ich dabei jetzt aktiv gucke, ich befürchte nein.
Herr Warnecke, vielen Dank. Flüge. Wir haben uns heute über Europa unterhalten und auch nochmal über Bratwürste. Ich freue mich auf Ihr nächstes
Besuch. Darf ich noch eine Sache sagen? Das ist mir ganz wichtig, auch weil Sie die Europa-Spitzenkandidaten abgefragt haben und ich immer noch glücklich bin, dass ich die alle wusste. Ich finde es wichtig, dass Europa gestärkt wird, dass Europa eine Zukunft hat, dass wir uns da nicht nur über diese absurden Dinge unterhalten müssen, wie den Eigentumsverkauf, sondern dass Europa Frieden und Freiheit für die über 500 Millionen Menschen bietet, die Teil der Europäischen Union sind. Und deswegen unbedingt wählen gehen, gucken, wen man wählt, dass man auch wirklich Parteien wählt, die europäisch unterwegs sind, die sagen, wir wollen ein stärkeres Europa, wir wollen ein freies Europa, wir wollen ein demokratisches Europa und es nicht den anderen überlassen und auch nicht den Frustnagel ziehen und sagen, ich verstehe ja jeden, muss man ja auch sehen, ich bin auch mit der Bundesregierung nicht glücklich. Das ist, glaube ich, hier im Podcast auch nicht zu verheimlichen. Aber deswegen mache ich keine Protestwahl, sondern ich gucke, dass ich jemanden wähle, der gut für Europa ist. Darauf kommt es an.
Vielen Dank für dieses engagierte Plädoyer. Bis zum nächsten Mal, Herr Warnig.
Bis dahin.